Willkommen zum Podcast des Historischen Instituts der Uni Bern. Mein Name ist Viktor Strazeri, ich bin assoziierter Forscher hier im Institut. Am 27. September werden die Wahlberechtigte der Schweiz über eine migrationsbezogene Frage abstimmen. Das hat aber Geschichte hinter sich. Vor 50 Jahren mussten die stimmberechtigten Männer im Land über die sogenannten Schwarzenbach-Initiative entscheiden. Die Initiative zielte darauf ab, den Ausländeranteil in der Bevölkerung durch verschiedene Maßnahmen zu beschränken. Trotz massiver Opposition von einer Front, die sich von Arbeitgeberverbänden bis zu den Gewerkschaften erstreckte, würde sie mit 54% Nein-Stimmen nur knapp verworfen. Im Rahmen dieser umkämpften Thematik, die eine brennende Aktualität besitzt, ist es mir ein großes Vergnügen, Franziska Falk heute interviewen zu dürfen. Franziska Falk ist Dozentin für Migrationsgeschichte an der Uni Bern. Ihre Schwerpunkte umfassen unter anderem die Geschichte des modernen Europas in der Welt, Machtverhältnisse, Geschlechtergeschichte, Migration, Protest, Kolonialismus und seine Nachwirkungen sowie Public, Visual and Oral History. Franziska hat zusammen mit ihren Studierenden eben ein Oral History Projekt zu der Schwarzenbach-Initiative gemacht. Und darüber werden wir heute reden. Zuerst aber geht es um die eröffnende Warum-Frage, die den Gästen dieses Podcasts immer gestellt wird. Also Franziska, was hat Sie dazu gebracht, Historikerin zu werden?
Ja, vielen Dank für diese große und natürlich wichtige Frage, auf die mir verschiedene Antworten in den Sinn kommen. Ich beschränke mich aber vielleicht nur auf einen Aspekt, der mir besonders wichtig ist. Die Geschichtsschreibung kann ja die Begrenzungen der Gegenwart aufzeigen. Wer keine Geschichte kennt, ist sozusagen gefangen im Jetzt. Und einen Sachverhalt in seiner historischen Entwicklung zu zeigen, ermöglicht es uns deshalb, die Welt in ihrer Veränderbarkeit wahrzunehmen. Und das ist es, was mich eben interessiert.
Sehr schön. Veränderbarkeit und Politik sind auch eng verbunden. Und das Thema unseres Gesprächs ist die schon erwähnte Schwarzenbach-Initiative. Das heißt, die Volksinitiative Überfremdung vom Juni 1970, die mit dem Namen ihres wichtigsten Impulsgebers, der rechtskonservative Politiker James Schwarzenbach, identifiziert wird. Franziska, Ihre Annäherung an das Thema fokussiert sich aber weder auf diese Figur noch auf was Jakob Tanner die Vorreiterrolle der Schweiz in der politisch organisierten Xenophobie genannt hat. Sie interessieren sich eher für die Menschen, die von der Ausweisung bedroht waren, sprich, wie sie den Abstimmungskampf und die Debatten erlebt und welche Spuren solche Erfahrungen in ihrem Leben hinterlassen haben. Können Sie uns mehr über die Gründe hinter diesem Zugang zur Thematik erzählen und warum Sie sich für Oral History Interviews als Herangehensweise entschieden haben?
Ja, 1970, damals, als eben diese Abstimmung stattgefunden hat, hat ja James Schwarzenbach sozusagen den medialen Auftritt monopolisiert. Selten aber kamen eben jene zur Sprache, die von der Initiative direkt betroffen waren. Also mehrere hunderttausend Menschen waren damals eben auch von der Ausschaffung bedroht, weil sie keinen Schweizer Pass besaßen. Und ihre Perspektiven sind in herkömmlichen Quellen oft unzureichend überliefert. Und Oral History ist nun eine wichtige Methode in der Zeitgeschichte, um eben Sachverhalte zu erhellen, die wenig oder schlecht dokumentiert sind. Oral History zeichnet die Erinnerung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus und wertet diese aus. Und dadurch wird es eben möglich, die Perspektive von Menschen sichtbar zu machen, die in der Geschichtsschreibung eben oft wenig berücksichtigt wurden. Und gerade migrantische Erfahrungen sind oft unzureichend dokumentiert und sie tauchen im kollektiven Gedächtnis nur am Rand auf. Und diese geschilderten Erlebnisse, die sind natürlich immer auch subjektiv, sie sind retrospektiv. Sie können aber auch auf strukturelle Gegebenheiten hinweisen, wenn beispielsweise verschiedene Personen eben auf ähnliche Erlebnisse zu sprechen kommen.
Schön, und soweit ich verstanden haben, sind Sie und Ihre Studierenden auf 9 Porträts gekommen, also 9 verschiedene Menschen sprechen über ihre Erfahrungen, und das ist nun ein Buchprojekt geworden. An wen ist das Buch adressiert, Francesca? Mhm. Eher WissenschaftlerInnen oder ein breiteres Publikum? Mhm.
Ja, eben für das Buchprojekt haben wir unter anderem 9 der interviewten Personen ausgewählt, die wir porträtieren werden, also die Studierenden werden das machen. Und unser Buch hat eigentlich beide im Blick, also sowohl die Wissenschaft wie auch eben ein größeres Publikum. Und ich glaube, dass wir dafür auch einen sehr guten Verlag gefunden haben, nämlich den Limat Verlag. Und der Limat Verlag, der ist eigentlich gegründet worden, weil eine Gruppe von Studierenden sich zusammengefunden hatte. Sie hatten eine Arbeitsgruppe zur Geschichte der Arbeit, der Arbeiterbewegung gemacht, und sie wollten ein Buch veröffentlichen, was aber aufgrund von politischem Druck nicht möglich war bei anderen Verlagen. Und so ist dann eben der Limat Verlag entstanden. Und ich glaube, das ist ein guter Ort eben auch für dieses Buch, dass wir da einen Blick haben.
Es scheint wirklich ein sehr interessantes Projekt. Die Interviews haben auch zu einem interessanten Befund geführt, die Sie unter dem Begriff Schwarzenbach-Effekt zusammenfassen. Also dieser Effekt bestehe darin, dass die Betroffenen einerseits von der Abstimmung traumatisiert wurden, andererseits, dass sie sich in diesem Rahmen auch politisiert haben. Ja, in vielen Fällen hat die Erfahrung der Initiative sogar einen lebenslangen politischen Aktivismus herbeigeführt. Können Sie das genauer ausführen?
Also genau, also unsere Interviews zeigen unter anderem, sie zeigen vieles, aber unter anderem zeigen sie, dass eben einige der interviewten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von dieser Abstimmung sowohl traumatisiert worden sind, aber eben auch politisiert. Und das finde ich sehr spannend, diesen Effekt genauer zu untersuchen. Und was ich in diesem Kontext auch besonders interessant fand, dass das eben nicht nur auf diese Abstimmung beschränkt ist. Also ich habe ähnliche Prozesse der Politisierung in Bezug auf andere Initiativen ebenfalls beobachten können. Also gerade jetzt hat eine Lokalpolitikerin aus Ostermundigen im Zusammenhang mit dem anstehenden Wahlkampf, sie wird jetzt neu gewählt, hat sie geschrieben, die Annahme der Minarett-Initiative im Jahre 2009 war es, die mich zum Politisieren bewegt hat. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe sie dann zum Gespräch getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie nicht sehr religiös sei. Dennoch habe sie sich durch diese Initiative damals diskriminiert gefühlt. Und sie hat so gesagt, also etwas, was zu meiner Kultur gehört, das wird verboten. Und dass ein solches Anliegen zum Beispiel auch in ihrem erweiterten Freundeskreis auch auf, also nicht einfach abgelehnt worden ist, so, das hat sie sehr stark getroffen, das hat sie nicht nachvollziehen können, das hat sie dann eben politisiert und in die Politik gebracht. Und ich habe ähnliche Aussagen auch gefunden in Bezug auf die Ausschaffungsinitiative von 2007. Da hat mir auch ein junger Politiker aus der Ostschweiz, er hat gesagt, dass es für ihn eben der Abstimmungskampf um die Ausschaffungsinitiative war, die ihn, also der Auslöser war, für ihn in die Politik einzusteigen. Und er hat gesagt, der Grund sei eigentlich ganz einfach, die extreme Abwertung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und auch in Bezug auf die 18%-Initiative, die noch weiter zurückliegt, habe ich ähnliche Prozesse gefunden, auch in Interviews ähnliche Aussagen. Und das fand ich eben sehr spannend, dass eben nicht nur bei Schwarzenbach, sondern auch in den nachfolgenden sogenannten Überfremdungsinitiativen eben wirklich so eine Politisierung stattgefunden hat. Und natürlich sind solche Prozesse komplex. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass nur ein Faktor oder nur diese Initiativen sozusagen diese Politisierung bewirkt haben. Es geht auch immer nicht nur um die Initiative, sondern auch um eben die ganze Kampagne rundherum etc. Aber dass es bei verschiedenen Initiativen offenbar doch auch solche Prozesse gegeben hat, das fand ich sehr spannend. Und eben auch in unseren Interviews haben wir eben gesehen, dass viele sich dann eben stark eingebracht haben, sei es über Vereine, über die Gewerkschaften, über Parteien und ja, dann eigentlich ein Leben lang zum Teil dann eben auch aktiv, also politisch, gesellschaftlich aktiv geblieben sind.
Das heißt, dieses Begriff so des Betroffensein wird teilweise übersprungen oder überwunden sogar, indem man vor allem diese Abstimmungen über Migration, wo auf der einen Seite gibt es Menschen, die kein Stimmrecht haben in der Schweiz. Man würde denken, ihre Rolle ist nur passiv in dieser Geschichte, aber ihre Arbeit zeigt genau das Gegenteil. Obwohl es eine sehr komplexe Sachverhalt ist und inwiefern und wie und warum man aktiv wird, natürlich hängt von vielen Faktoren ab.
Ja, für einige, also einer zum Beispiel hat gesagt, dass ich mich dann eingebürgert habe, das war auch quasi eine Spätfolge dieser Initiative, weil ich habe gemerkt, er hat gesagt wörtlich, ich muss als Italiener einen Schweizer Pass haben, um mitbestimmen zu können. So. Aber nicht alle haben sich eingebürgert jetzt von den Personen, die wir interviewt haben, aber auch bei denen, die sich nicht eingebürgert haben, war ein Engagement spürbar. Also zum Beispiel über die Colonie Libere, die natürlich auch sich einsetzen und dafür ist die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht nötig, um da quasi teilzunehmen an dieser Bewegung.
Aber natürlich in einer Migrationsabstimmung oder Abstimmung, die mit Migration zu tun hat, sind nicht nur die Migranten betroffen, sondern die ganze Gesellschaft. Mhm. Und daran anschließend wollte ich Sie über einen spannenden Beitrag fragen, den Sie 2019 in der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte veröffentlicht haben. Ich rede von Ihrem Plädoyer für eine Migrantisierung der Geschichtsschreibung. Es gehe den HistorikerInnen allgemein darum, so behalten Sie im Artikel, die Migration, Zitat, nicht einfach nur in spezifischen Untersuchungsobjekten zu verorten, sondern sich einen für Migrationsphänomene geschärften Blick auf die Welt zu verschaffen. Zitat Ende. Wie sind Sie auf diesen Standpunkt gekommen, Franziska, und was sollen wir Historiker und HistorikerInnen darunter verstehen?
Also es ist eigentlich in Analogie zur Frauen- und Geschlechtergeschichte zu verstehen. Es geht eigentlich darum, dass es nicht nur darum geht, Menschen mit Migrationserfahrungen als Subjekte in der Geschichte sichtbar zu machen. Das ist wichtig und da haben wir immer noch große Defizite, aber nur das genügt nicht, sondern wir müssen eben auch sehen, dass Prozesse der Vergeschlechtlichung, also jetzt bei der Frauen- und Geschlechtergeschichte oder in diesem Falle eben der Migrantisierung, dass diese Prozesse die gesamte Gesellschaft durchziehen. Und die Geschichtswissenschaft migrantisieren bedeutet demnach eben in analoger Weise sowohl sich unter anderem für die Handlungsmöglichkeiten und konkreten Handlungen von Menschen mit Migrationserfahrungen zu interessieren. Aber es bedeutet eben auch zu realisieren, dass Migration eben nicht nur in spezifischen Untersuchungsobjekten zu verorten ist, sondern sich in einem für Migrationsphänomene geschärften Blick auf die Welt findet. Also Migration ist folglich nicht einfach als eine sozusagen getrennte Sphäre zu begreifen, als etwas, was quasi abgeschlossen ist und so analysiert werden kann, sondern Migration ist eine prägende Dimension des Gesellschaftlichen, des Politischen, des Ökonomischen. Und ein Blick durch die Linse der Migration verändert dabei eben auch die Perspektive, unter der wir unsere Vergangenheit sehen und damit eben auch die Perspektive, unter der wir auch unsere Gegenwart und Zukunft vorstellen. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass wir eben einen solchen Blick haben.
Ich finde das persönlich extrem spannend, weil auch wenn Migration nicht unbedingt die zentrale Dimension unserer Forschung darstellt, es gibt kaum eine Thematik, die nicht dafür irgendwie berührt wird. Und deswegen finde ich deine Arbeit und dieses Essay besonders wichtig für das Historikersein allgemein. Und da kommt unsere abschließende Frage im Podcast. Sie geht wie immer um die größten Herausforderungen heute für Historikerinnen und Historiker. Francesca, was sagen Sie unseren Zuhörerinnen dazu?
Also auch das ist wieder natürlich eine sehr, sehr große Frage.
Ja.
Und wie bei der Einstiegsfrage muss ich mich, glaube ich, einfach auch auf eine Antwort beschränken. Die Frage, wie sich Gesellschaften im Hinblick auf die Klimawende wandeln müssen, gehört heute ja zu den dringlichsten. Und es gibt eine entstehende sogenannte Transformationsforschung, die sich mit den ökologischen und sozialen Herausforderungen, die eben aus der Klimakrise resultieren, befasst. Doch der Schwerpunkt dieser Transformationsforschung lag bisher stark auf den Naturtechnik und zum Teil auch den Sozialwissenschaften. Doch gerade die Geschichtswissenschaft ist meiner Meinung nach bestens dafür geeignet, Situationen der Veränderungen zu analysieren, zu untersuchen, denn ihr Kerngeschäft ist es ja eigentlich, die Welt im Wandel, beziehungsweise, und das ist eben genauso wichtig, die Persistenz des Überlieferten zu analysieren. Das Gewohnte verfügt ja meist über ein erstaunliches Beharrungsvermögen und die Frage, wie sich vor diesem Hintergrund andere Formen und Normen, beispielsweise der Lebensgestaltung, etablieren können, wie sie entstehen können und welche Rolle politische Prozesse dabei spielen, die finde ich in diesem Zusammenhang enorm wichtig. Wichtig ist auch die Frage, wie Konsensverschiebungen funktionieren. Wie ist es das möglich, dass sich der Konsens verschiebt? Was lernen wir anhand historischer Prozesse in Bezug auf Konsensverschiebung? Und das sind eben sehr dringliche Fragen und es sind Fragen, die uns alle angehen, eben auch uns Historikerinnen und Historiker. Und es sind Fragen, die eben nicht nur jene adressieren, die sich also im Spezifischen mit der Umwelt oder der Klimageschichte befassen, sondern ich denke, also ich finde, das sind Fragen, die wir uns alle stellen müssen, gerade auch als Historikerinnen und Historiker.
Ja, also mitten all diese Spannungen und Dichotomien, sich eine Beweglichkeit sozusagen zu verschaffen, so verstehe ich deine Antwort, die sehr inspirierend ist. Und damit schließen wir heute ab. Francesca Falk, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.